Ja, ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben: Gott bleibt dennoch treu. Und ich glaube, das ist ein sehr ermutigendes Thema, das hoffe ich zumindest. Denn wir Menschen, auch wenn wir schon vielleicht einige Jahre mit Jesus unterwegs sind, wir sind ja nicht immer perfekt und auch nicht immer vielleicht so treu, wie wir das gerne wären. Aber, und das ist das Ermutigende, Gott bleibt treu. Ich selbst bin jetzt seit 25 Jahren ein, würde ich sagen, doch sehr entschiedener Nachfolger Jesu. Habe viele, viele Jahre selbst natürlich im Theologiebereich studiert, 4,5 Jahre insgesamt. Bin jetzt seit über 20 Jahren hauptberuflich für das Reich Gottes unterwegs. Und auch mir passiert es natürlich ab und zu, dass Dinge nicht so perfekt laufen, wie ich es mir wünsche. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus und unterstelle, dass das jeder, der hier ist, kennt, dass wenn wir mit Gott leben wollen, trotzdem nicht immer alles so perfekt läuft. Wir kennen das ja in allen Beziehungen, die wir haben. Wir kennen das vielleicht auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen zu unserem Partner, unserer Partnerin, zu unseren Kindern. Überall da, wo wir eben beteiligt sind, geschehen Fehler, laufen manche Dinge gut und manche Dinge nicht so gut. Im zwischenmenschlichen Bereich gibt es dann meistens eben in irgendeiner Form eine Wiederversöhnung. Aber wie läuft es eigentlich in unserem Glaubensleben? Wie läuft es bei Ihnen? Ich sage jetzt einfach mal während der Predigt, wie läuft es bei dir? Das ist vielleicht ein bisschen persönlicher, wenn du selbst merkst, da ist etwas geschehen, was gegenüber Gott nicht in Ordnung war. Und ich selbst habe seit in diesen 20 Jahren, wo ich jetzt jedes Jahr um die 100 Predigten halte, ich würde sagen, tausende Menschen kennengelernt. Und mein Eindruck ist, dass ganz, ganz viele Christen, obwohl sie wissen, Gott ist Liebe, wir haben es gerade eben gesungen, obwohl sie wissen, Gott ist Gnade, Gott ist treu, immer und immer wieder daran zweifeln. Ja, kennt ihr das auch? Kennst du das auch? Dass genau dann, wenn du vielleicht wirklich richtig mal ordentlich, ich sag's das mal salopp, daneben gelangt hast, wenn wir in irgendeiner Form gefallen sind, dann zweifeln wir plötzlich doch im Innersten. Und da gibt es auch einen Verkläger, so nennt es die Bibel, den Verkläger der Brüder. Er verklagt aber auch die Schwestern. Und der ist an dieser Stelle plötzlich mitten in seiner besten Performance, in seinem absoluten High-Level, wo er sagt, jetzt bin ich auf der Matte, jetzt bin ich an zur Stelle, jetzt kann ich meinen Job tun, nämlich verklagen. Und mein Eindruck ist, ich habe euch mal was mitgebracht. Ich hoffe, dass man es hinten auch noch sehen kann. Kleines Spielzeug von meinem Schreibtisch. Wenn wir als Christen, als gläubige Menschen leben und nicht im Innersten diese Gewissheit haben, Gott ist dennoch treu. Gott ist immer noch treu, auch wenn wir den größten Fehler unseres Lebens tun. Gott ist immer noch für dich und für mich. Wenn wir das im Herzen nicht verstanden haben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Kopfglaube und Herzensglaube. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt in eurem Herzen, sagt Jesus immer, nicht im Kopf. Also wenn du hier oben glaubst, ja, Gott ist bestimmt irgendwie treu, aber wenn du es nicht hier im Innersten glaubst, dann bist du eben dennoch wankelmütig und angreifbar. Und mein Eindruck ist, wenn wir das als Christen nicht im Innersten glauben, dann ist das so wie bei diesem Gerät hier. Ne? Man kann es jetzt von hinten wahrscheinlich nicht hören, aber wenn man das hier dreht, hört man das? Dann quietscht das, ne? Es ist mühsam. Eine Umdrehung nach der nächsten. Es quietscht. Anstrengend. Christsein ist manchmal anstrengend. Und wieder habe ich versagt. Es ist anstrengend. Und wieder muss ich Gott um Vergebung bitten. Und wieder brauche ich einen Bruder oder eine Schwester, der oder die mir zuspricht, Gott hat dich nicht verlassen. Anstrengend. Anstrengend. Und ich möchte euch deshalb heute Morgen mal eine Geschichte erzählen von einer Person, die ihr kennt aus der Bibel. Und ich finde ja das Schöne an den biblischen Geschichten, dass Gott manchmal auch Extrembeispiele uns gibt, damit wir hoffentlich in unserem Herz dann verstehen, wenn das jetzt ein Extrembeispiel war, dann passen wir noch gut drunter unter diese hohe Latte. Überlegt mal, als Gott Paulus berief, was war er in seinem Leben gewesen, bevor er zum großen Völkerapostel wurde? Er sagt von sich selbst im Korintherbrief, er war einer der Schlimmsten gewesen, einer der größten Feinde des Christentums. Er hat sogar dazu beigetragen, dass Tausende Christen verfolgt und viele getötet wurden. Das war sein Leben, bevor Gott in sein Leben trat. Und dann sagt Paulus im Korintherbrief, Gott hat mich erwählt, also Paulus, weil ich ein solches schlimmes Leben hatte, ein Leben, das schlimmer ist als die meisten von uns, das sich wahrscheinlich vorstellen könnten. Aber er hat mich dennoch erwählt, um seine Größe und seine Barmherzigkeit und seine Souveränität an einem Beispiel zu zeigen, sagt Paulus. Könnt ihr nachlesen im 1. Korintherbrief. Das heißt, immer dann, wenn wir vielleicht denken, das ist aber wirklich ein böser Mensch, haben wir wirklich Glauben, damit Gott trotzdem auch diese Person zu sich ziehen kann? Dann dürfen wir an das Extrembeispiel schauen, auf Paulus zum Beispiel. Weil eben er selbst deutlich macht, wenn Gott jemanden wie mich umdrehen kann, dann kann er es mit jedem Menschen tun. Und ich möchte euch ein Beispiel eines Versagens heute Morgen zeigen und hoffe, dass wir dadurch auch eine so hohe Latte haben, dass dann, wenn du vielleicht selbst sagst, jetzt habe ich wirklich mal wieder daneben gelangt, dann erinnere dich an dieses Beispiel, nämlich von Petrus. Petrus ist für mich persönlich einer meiner Lieblingshelden aus der Bibel. Warum? Weil ich mich als Person in Petrus immer wieder wiederfinde. Ja? Ich glaube, er ist einfach jemand, ich kann ihn gut nachvollziehen. Auf der einen Seite ist er ein begeisterungsfähiger Mensch. Er ist nicht irgendwie so neutral, er hat Emotionen. Petrus ist jemand, der nicht lange zögert. Wenn er etwas gut findet, dann tut er das. Manchmal schießt er auch ordentlich übers Ziel hinaus. Und die ganze Lebensgeschichte von Petrus finde ich beeindruckend. Er setzt am Anfang schon mal komplett die richtigen Prioritäten. Nämlich Gott kommt in sein Leben, Jesus beruft ihn zur Nachfolge, Petrus lässt alles stehen und liegen und folgt diesen Jesus. Das begeistert mich. Erinnert mich auch ein bisschen an mein eigenes Leben, dich vielleicht auch an einige Geschichten aus deinem Leben. Ich selbst wollte ja eigentlich Architekt werden, dann kam ich zum Glauben und war so ergriffen von dem Evangelium, dass ich das erste Mal verstanden hatte, dass ich gesagt habe, du kannst eigentlich nicht Architekt werden, wenn es so viele Millionen Menschen gibt in unserem Land, die das noch nicht verstanden haben, was dein Leben jetzt komplett verändert hat. Also beendete ich mein Architekturstudium nach dem Vordiplom und studierte noch einmal 4,5 Jahre Theologie. War auch ein kleiner Schritt. Aber Petrus war noch krasser. Er ließ alles stehen und liegen, gab alles auf, folgte einem Fremden. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch das Zitat des bekannten Afrika-Missionars Charles Studd. Wenn Jesus Christus wirklich Gottes Sohn war und für mich am Kreuz starb, dann darf mir oder kann mir kein Opfer zu groß für ihn sein. Ein bekanntes Zitat dieses Afrika-Missionars. Und Petrus lebte nach genau dieser Gesinnung. Er riskierte etwas. Er ließ sein altes Leben zurück, folgte einem, man kann sagen, Fremden, gab alles auf. War 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs und auch in diesen 3,5 Jahren, wenn ihr die Geschichten mal genau durchlest, merken wir immer wieder, wenn viele andere Jünger noch zaghaft waren, war Petrus der Erste, der vorauseilte. Ne? Wir kennen alle die Geschichten von ihm, wo er zum Beispiel aus dem Boot aussteigt. Ne? Ich erinnere mich an eine Predigt, die ich selbst mal hörte, als ich noch Theologie studierte. Und da sagte der damalige Prediger, da sieht man eben wieder an dieser Geschichte von Petrus, Übermut tut selten gut. Und ich dachte mir, naja, kann man so und so sehen. Zumindest war der Übermut des Petrus gegründet auf seine Liebe zu Jesus. Denn er sagte, wenn du es bist, Herr, dann ruf mich, dass ich zu dir kommen will und dann will ich kommen. Und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus. Und soweit ich weiß, war es zumindest der einzige Mensch, den ich kenne oder von denen ich weiß, der jemals auf dem Wasser gelaufen ist. Also Petrus war oft mutig. Petrus liebte Jesus. Er war einer der dreien, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Das heißt, er war, man könnte sagen, einer der engsten Jünger, die Jesus überhaupt um sich hatte. Und deshalb wundert es uns auch nicht, dass als Jesus dann im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, Petrus der war, der vorauspreschte, eben doch wieder zur weltlichen Macht griff, das Schwert nahm und einem der Soldaten zumindest das Ohr abschlug. Auch vielleicht übermutig, er hat es nicht ganz verstanden gehabt, dass Jesus eben sagte, es muss geschehen. Aber Petrus war ein begeisterter Jünger Jesu. Und jetzt überlegt mal Folgendes. Jetzt ist dieser Petrus 3,5 Jahre lang, 3,5 Jahre, jeden Tag von morgens bis abends und die komplette Nacht. Also heute würde man sagen modern 24/7, 24 Stunden. Ist dieser Petrus nun mit Jesus unterwegs? 3,5 Jahre. Und nicht nur so wie bei uns, dass wir halt uns treffen und predigen über das Wort Gottes oder beten gemeinsam, sondern er sah ihn face to face, von Angesicht zu Angesicht, 3,5 Jahre jeden Tag. Er erlebte Wunder, die die meisten von uns sich wahrscheinlich nicht einmal vorstellen können. Guck mal, wie viele Wunder tat Jesus, wo wir lesen im Neuen Testament, er heilte zum Beispiel alle Kranken in einer ganzen Stadt. Und Petrus war dabei. Nicht nur einmal oder zweimal, sondern hunderte Mal. Stellt euch mal vor, wir wären dabei gewesen, wenn Jesus Dutzende Blinde die Augen öffnet. Und die können alle wieder sehen. Manche vielleicht das erste Mal in ihrem gesamten Leben. Manche konnten wieder hören das erste Mal in ihrem gesamten Leben, weil sie vielleicht taub waren. Das heißt, Petrus erlebte 3,5 Jahre jeden Tag von morgens bis abends die absolute, hundertprozentige Kraft Gottes durch Christus. Und er war dabei in diesen ganzen heiligen Momenten auf dem Berg, als er aus dem Boot ausstieg. Er war dabei an vorderster Front. Er war auch dabei, als Jesus zu all seinen Jüngern sagte, liebe Jünger, es muss geschehen, dass ich einmal verhaftet werde. Er war auch dabei, als Jesus ihnen erklärte, es muss geschehen, dass ich für euch einen grausamen Tod sterben werde. Und auch da war Petrus wieder ein bisschen voreilig und rief, das widerfahre dir nur nicht, Herr. Ne? Ihr kennt die Geschichten. Und Jesus hat ihn auch da schon ordentlich gerügt, weil er wusste, dass was jetzt durch Petrus geschieht, ist nicht Gottes Wille. Aber, und jetzt kommt eine Stelle, die mich in dieser Geschichte von Petrus eigentlich schon geschockt, aber gleichzeitig auch nicht schockt, wenn ich an mein eigenes Leben manchmal vielleicht so denke. Denn jetzt kommt dieser Moment, wo Jesus tatsächlich gefangen genommen wird. Jetzt kommt dieser Moment, wo er abgeführt wird, wo er vor den Hohen Rat gestellt wird. Und jetzt kommt genau der Moment, von dem Jesus immer und immer wieder gesprochen hat. Und was passiert nun? Ihr kennt diese Geschichte. Ich lese euch mal vor. Petrus aber saß draußen im Hof. Da trat eine Magd zu ihm, also eine einfache Frau, nicht der Kaiser, nicht die römischen Offiziere, eine Magd, und sprach, du warst doch auch mit dem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus aber leugnete es und sagte, ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Als er aber hinausging in die Torhalle, sah ihn ein anderer und sprach zu denen, die dort waren, schaut, dieser da, der war auch bei Jesus von Nazareth. Petrus aber leugnete abermals und schwor zugleich, ich kenne diesen Menschen Jesus gar nicht. Und nach einer kleinen Weile trat hinzu die anderen, die da standen, und sprachen gemeinsam zu Petrus. Wahrhaftig, du bist doch auch einer von denen gewesen, die seine Jünger waren. Da fing er an, sich und alle Umstehenden zu verfluchen und schwor, ich kenne diesen Jesus Christus nicht. Petrus, der 3,5 Jahre mit Jesus an vorderster Front war. Mit ihm gemeinsam Fische aß, mit ihm Kranke heilte, mit ihm Hütten bauen wollte auf dem Berg der Verklärung. Und jetzt plötzlich, als Jesus genau das durchlebte, was er nicht hätte durchleben müssen, ne? Wohlgemerkt, er durchlebte es ja für dich und für mich freiwillig. Und nicht, dass Petrus jetzt sagt, Meister, jetzt, wo ich sehe, dass du so einen grausamen Weg für uns gehst, jetzt erst recht will ich auch dir folgen. Nein, nein, sondern das Gegenteil ist der Fall. Petrus sagt plötzlich, als es auch ein bisschen brenzlig werden könnte für sein Leben, den kenne ich nicht. Und er sagt das nicht einmal, er sagt das dreimal. Und er sagt das noch nicht einmal, was schon schlimm genug gewesen wäre, vor dem Gericht, sondern er sagt das in einem Umfeld, was wahrscheinlich sogar relativ unkompliziert gewesen wäre, wenn er es gesagt hätte. Aber er hatte Angst und verleugnete Jesus dreimal. Er schwor sogar, dass er ihn nicht kannte, und er fluchte. Petrus. Ihr kennt die Geschichte und ihr wisst auch, dass dann plötzlich der Hahn krähte, ne? Der Hahn krähte. Und das sind schon spannende Momente, als Petrus sich wahrscheinlich daran erinnerte, dass er sich dachte, meine Güte, hat das Jesus nicht schon vorher prophezeit gehabt, dass der Hahn krähen wird und ich Jesus verleugnen werde? Hat Jesus nicht schon vorher gewusst, dass Judas ihn verleugnen müsste und würde? Und jetzt frage ich dich mal was Persönliches. Hat Jesus nicht auch schon vorher gewusst und Gott, als du ihn verleugnest, als du versagt hast, als du vielleicht gelogen hast aus Angst, als du vielleicht nicht mutig warst, als du vielleicht deine 100. und 200. und 300. Malen die gleichen Dinge falsch gemacht hast, die der Verkläger der Brüder und Schwestern dir immer wieder vorhält, hat das Jesus denn nicht auch schon vorher gewusst? Hat Jesus denn nicht, bevor er uns erwählt hat, schon gewusst, dass wir versagen werden? Meistens sind wir ja von uns selbst enttäuscht, weil wir uns eben selbst getäuscht haben. Ne? Das Ding ist, nur Gott können wir nicht täuschen. Mehr noch, Gott weiß es immer schon vorher, weil er sogar über der Zeit steht. Er ist schon am Ende, wenn du noch am Anfang bist. Deshalb weiß es auch, er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Wir Menschen sind halt immer in einer Chronologie. Das heißt, wir können nur chronologisch denken. Für dich kommt ein Tag nach dem anderen. Bei Gott ist es anders. Unser Verstand kann das nicht verstehen. Aber er war schon dabei, als Jesus ihn verleugnete und wusste es schon. Als Jesus es sich noch nicht einmal vorstellen konnte. Ich blätter um und komme an eine spannende Stelle am Ende des Johannesevangeliums. Jetzt ist nämlich einige Zeit vergangen. Jesus wurde tatsächlich abgeführt, verhört, für schuldig empfunden, obwohl er es nicht war. Er wurde gekreuzigt. Ihr kennt all diese dramatischen Ereignisse, die dann geschahen. Und er ist gestorben, auferstanden. Petrus war wieder zurückgekehrt zu seinem alten Job. Er selbst hat sich vielleicht nicht so schnell vergeben können, wie Jesus es getan hatte. Denn wir sehen in dieser Geschichte und lesen, dass er wieder zurück war in seinem alten Beruf als Fischer. Ich glaube nicht, dass Gott oder Jesus ihm den Auftrag gegeben hat, geht zurück. Das lesen wir auch nirgends. Er war einfach wieder zurückgekehrt. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, jetzt, wo ich so versagt habe, habe ich meine Chance eben verspielt. Ich werde jetzt wieder einfach das tun, was ich konnte und was ich getan habe, nämlich Fische fangen. Und jetzt kommt eine längere Geschichte, die kann ich jetzt nicht in der Fülle lesen. Ihr könnt sie gerne nachlesen, Johannes im 21. Kapitel. Nämlich eine ganze Nacht, heißt es hier, haben sie gefischt. und haben nichts gefangen. Null. Keinen einzigen Fisch. Und plötzlich steht da einer am Ufer und sie ahnen schon so ein bisschen, na, was ist das wohl für einer? Am Anfang erkennen sie ihn noch nicht so richtig. Aber plötzlich wird es ihnen deutlich, der dort am Ufer stand und auf Petrus wartete, war Jesus. Jesus selbst als der Auferstandene. Und jetzt fragt er sie eine interessante Frage, das könnt ihr mal nachlesen, wie gesagt, die Stelle ist ein bisschen länger. Nämlich Jesus fragt sie, als sie nun an Land gekommen sind, Kinder, Kindlein wird es auch in manchen Übersetzungen genannt, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Und das ist schon mal der erste Knaller in dieser Geschichte. Es kommen noch ein paar weitere. Lasst euch mal überraschen, denn die Geschichte ist wirklich krass, finde ich. Wunderbar und krass zugleich. Jesus begegnet ihnen und er fragt zur Begrüßung diese Frage, Kindlein, habt ihr nichts zu essen? Ich meine ganz ehrlich, wenn deine Mutter früher, als du Kind warst, irgendwo hingekommen wäre und du wärst mit deinen Freunden am Spielen oder dein Vater und sagt, Kinder, habt ihr denn nichts zu essen? Habt doch bestimmt Hunger, oder? Das ist ja nicht so ungewöhnlich. Aber jetzt kommt Jesus zu genau diesem Petrus, der ihn noch kurz vorher so aufs Übelste verleugnet hat, geschworen hat. Und er sagt, Kindlein, habt ihr denn nichts zu essen? Und dann geht's weiter. Sie essen zusammen, sie halten das Mahl zusammen, heißt es hier. Und ich lese jetzt nochmal eine kleine Stelle weiter. Als sie nun aber das Mahl gehalten hatten, also das Mahl, das darf uns schon auch ein bisschen erinnern, vielleicht an das Abendmahl. Als sie nun das Mahl zusammen gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieber, als diese anderen es haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, dann weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, dann weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu Simon, Sohn Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde nun traurig, weil er sogar zum dritten Mal gefragt wurde, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sprach Jesus zu ihm ein drittes Mal, dann weide meine Schafe. Schaut, und ich könnte jetzt gefühlt noch 2 Stunden über dieses Thema predigen und glaube ich, mein Herz wäre nicht leer, weil es einfach voll ist von diesem Thema. Aber überlegt einfach nur diese eine einzige Stelle, wie krass ist denn es zu sehen, dass Gottes Liebe und Gnade eben wirklich, wirklich treu ist. Schaut mal, 3-mal macht Petrus einen Fehler, den wir vielleicht in unserem Leben nicht einmal tun könnten, denn natürlich kennen wir Jesus, natürlich kennen wir sein Wort, natürlich hast du und ich Erfahrungen gemacht mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart, aber keiner von uns war 3,5 Jahre jeden Tag 24 Stunden als Gegenüber von Jesus unterwegs. Und trotzdem lesen wir eben, dass Petrus aufs Tiefste versagte. Und ich kann mir kaum vorstellen, wie er sich in dieser Zwischenzeit wohl gefühlt haben muss, als er wusste, ich habe den Herrn aller Herren, den König aller Könige, 3-mal verleugnet. Und dann starb er. Und dann vergeht einige Zeit und er ist zurück an seinem Job, vielleicht vollkommen von sich enttäuscht, wahrscheinlich sogar. Und jetzt kommt Jesus auf ihn zu. Fragt den Kindlein, habt ihr denn nichts zu essen? Macht für ihn ein Essen parat. Man könnte sagen, hält mit ihm das Abendmahl. Und jetzt kommt diese Stelle eben, von der ich gerade gelesen habe, und er setzt sich mit ihnen hin und fragt ihn 3-mal diese einfache Stelle, hast du mich denn lieb? 3-mal verleugnet Petrus Jesus. 3-mal fragt Jesus Petrus, hast du mich eigentlich noch lieb? Und was jetzt aus dieser Stelle nicht so gut hervorgeht, deshalb muss ich es euch erklären, ist nämlich, dass es im Griechischen mehrere Worte für Liebe gibt. In der Bibel gibt es zum Beispiel zwei Worte, die sehr stark verwendet werden. Das eine Wort heißt Phileo und es heißt so viel wie hast du mich gern. Es heißt so viel wie willst du mein Freund sein? Mögen wir uns? Und das andere Wort heißt Agape, das kennt ihr von der Agape-Liebe. Das heißt so viel wie die große Liebe, die eben nur Gott haben kann. Und in dieser Geschichte, das ist jetzt nur im Griechischen deutlich, fragt Jesus Petrus beim ersten Mal mit diesem Wort Agape. Also Jesus fragt ihn, Petrus, agapas mi, also sprich, liebst du mich mit dieser Liebe, mit der ich dich liebe? Und Petrus ist verunsichert und weiß nicht, was er antworten soll. Was kann er denn antworten, ne, wenn er ihn gerade dreimal verleugnet hat? Und dann fragt Jesus noch einmal, liebst du mich? Und dann fragt er ihn noch einmal, aber das, was eben hier nicht ganz deutlich wird, ist, er verwendet dann ein anderes Wort. Er fragt nämlich zum Schluss nicht mehr, Petrus, agapas mi, also liebst du mich mit dieser perfekten Liebe, mit der ich dich liebe, sondern er fragt ihn zum Schluss, phileos mi. Also die Latte wurde plötzlich etwas tiefer gelegt. Er sagte nicht, Petrus, liebst du mich so, wie ich dich liebe, sondern er sagte zum Schluss, Petrus, hast du mich denn wenigstens noch lieb? Hast du mich noch gern? Willst du noch bei mir sein? Und dann lesen wir eben, nun wurde Petrus traurig, weil er erkannte, dass diese hohe Latte, die er von sich selbst vielleicht geglaubt hatte, er nicht geschafft hat. Und weil er gleichzeitig erkannte, dass es Jesus gar nicht erwartet hat, dass es Jesus auch nicht gedacht hätte, sondern er legt die Latte tiefer und sagt, bist du denn wenigstens noch bei denen, die mit mir sein wollen? Hast du mich noch lieb? Schaut, und für mich ist diese Stelle eigentlich faszinierend, weil ich zum einen hoffe, dass ihr und jeder Einzelne von euch dadurch ein Stück weit neu versteht. Schaut, keiner von uns hat sich die Gunst und die Liebe Gottes verdient. Keiner von uns hat sich selbst zur Nachfolge berufen. Es war immer Gott und Christus, der das tat. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Das heißt, wir können nicht einmal im Glaubensleben beginnen, wenn uns nicht der himmlische Vater und Jesus in seine Nachfolge rufen. Und jetzt gehen wir eben los, wenn wir diesen Ruf gehört haben, im Anfang unseres Herzens vielleicht einfach nur dieses zaghafte, Jesus, ich hab dich lieb. Und ich glaube, der ein oder andere von uns wird es dann eben auch kennen, dass es dann Phasen gibt, wo wir ein bisschen übermütig sind und wo wir eben denken, jetzt bin ich schon so lange im Glauben. Und dann passiert es eben doch, dass wir versagen, wie auch Petrus versagte. Vielleicht nicht so extrem, aber immer wieder im Kleinen. Und so oft sind wir enttäuscht dann über uns selbst, weil wir uns eben getäuscht haben. Aber Gott und Christus können wir doch nicht täuschen. Er wusste doch, was er tat, bevor er uns berief, und er starb für uns am Kreuz, weil wir immer wieder versagen. Das heißt, sein Tod am Kreuz war ja nicht ein Reset, wo er sagte, jetzt gebe ich dir einmal eine neue Chance und wehe dem, du versagst jetzt noch einmal. Sondern der Tod am Kreuz war ja ein neues Fundament. Ab jetzt bin ich dir gnädig, weil ich deine Schuld schon getragen habe. Auch dann, lieber Petrus, lieber Christian, lieber Michael, lieber Andrea, auch dann, wenn du noch 1, 5, 100 oder 1000 Mal versagst, auch dann bleibe ich dir treu. Und ich komme zum Schluss, aber das ist für mich immer wieder das Faszinierende an dieser Stelle. Schaut, am Anfang habe ich mich manchmal gefragt und habe mir gedacht, wie krass ist es eigentlich, dass Jesus Petrus beruft, hüte meine Lämmer, obwohl er ihn dreimal so extrem verleugnet hat. Ich dachte mir, vor 15 Jahren hätte ich wahrscheinlich hier gestanden und gesagt, wie, wie, wie außergewöhnlich, dass er es trotzdem tat. Heute würde ich vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und würde denken, er tat es nicht trotzdem, sondern Jesus wusste ganz genau, was er tat. Er sagte nämlich, guck mal, lieber Petrus, jetzt hast du die letzte Lektion gelernt, die du lernen musstest, damit ich dich als meinen Pastor gebrauchen kann. Hüte meine Lämmer, ne? Das ist eigentlich die Berufung, man könnte modern sagen, zum Pastor. Und jetzt, Petrus, jetzt, wo du so versagt hast, jetzt, wo du gemerkt hast, dass du zu allem in der Lage wärst, jetzt, wo du gemerkt hast, damit Menschen zu eigentlich allem in der Lage sind, und jetzt, Petrus, wo du gemerkt hast, dass ich dich trotzdem nicht loslasse und dass meine Gnade trotzdem noch größer ist, jetzt, Petrus, hast du gelernt, was meine Liebe bedeutet und was meine Gnade bedeutet. Und jetzt bist du in der Lage, meine Schafe so zu weiden, wie ich es von dir möchte. Nämlich in Barmherzigkeit, hundertprozentiger Gnade und Liebe. Also, wir sehen, es war ein großes Versagen von Petrus und ich will das nicht schönreden. Es war für ihn sicherlich einer der größten Fehler, die er in seinem Leben tat. Aber ich mache euch Mut, auch in eurem eigenen Leben, wenn etwas geschieht, wo du noch so sehr verzagt bist und versagst. Schau nicht auf dich und auf dein Versagen, sondern schau auf ihn und seine Größe. Er ist in unserer Schwachheit erst richtig mächtig. Dann, wenn du und ich der Meinung sind, ich kann mich kaum noch im Spiegel betrachten, weil ich jetzt erkannt habe, was ich für einer oder für eine bin, dann bin ich überzeugt, steht Jesus durch seinen Heiligen Geist schon unsichtbar neben dir und hinter dir, legt dir liebevoll die Hand auf und sagt, mein Kind, ich habe dich immer noch lieb. Ich will dich immer noch in meiner Nachfolge. Und vielleicht geht er sogar noch einen Schritt weiter, dass er wie bei Petrus sagt, jetzt berufe ich dich zu einem neuen Auftrag, weil du jetzt verstanden hast, es bist nicht du, um den es geht, sondern ich bin's, um den es geht. Ich bin's. Das wünsche ich dir und euch, dass ihr das hoffentlich neu mitnehmen dürft aus diesem Gottesdienst, dass es von hier oben vielleicht ein bisschen mehr hier nach unten sackt. Dass dann, wenn du vielleicht das nächste Mal vor dem Spiegel stehst und denkst, was bin ich nur für ein Typ, dass du dann vielleicht im Geiste mit deinen geistlichen Augen Jesus siehst, der neben dir steht und der schon das Feuer angezündet hat, symbolisch, um zu sagen, wollen wir wieder Gemeinschaft haben? Und wenn du das nächste Mal an deiner eigenen hohen Latte verzagst und denkst, kann ich Jesus überhaupt so richtig lieben, wie er es von mir erwartet, dann erinnere dich vielleicht auch an diese Stelle und mach dir bewusst, er erwartet nicht, dass du ihn mit der Liebe liebst, die er zu dir hat. Agape geht nur durch Gottes Geist. Er erwartet von dir eigentlich nur eins. Andreas, Michael, Stefan, Thomas, Phileos, mi, hast du mich denn wenigstens noch gern? Dann gebe ich dich nicht auf. Amen. Und ich schließe ab mit meinem kleinen Beispiel, mit dem ich begonnen habe. Wenn wir das nicht verstanden haben im Herzen, ihr Lieben, dass Gott uns so bedingungslos liebt, dann ist es eben immer und immer wieder mühsam. Aber wenn wir es verstanden haben, damit Gottes Liebe zu uns bedingungslos ist, jeden Tag neu, dann darf es leicht werden.